Meine Strategie war, dass die Herzforschung und die Herzmedizin schneller voranschreitet als mein Verfall. Es gab Situationen, wo das doch wirklich sehr dramatisch wurde und ich mir gedacht habe, okay, das war's jetzt. Also ich habe mir das irgendwie spektakulärer vorgestellt, mein Abgang. 3 Tage nach der Operation war ich bereits im Bett gesessen. Man muss sich dran gewöhnen und ich finde, es geht.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Können Sie sich vorstellen, jeden Tag ein kleines lebensrettendes Gerät mit sich führen zu müssen? Nein, kein Handy ist damit gemeint. Heute geht es um das Leben mit einem sogenannten Herzunterstützungssystem. Das ist eine kleine mechanische Pumpe, die implantiert wird, wenn eine Herzschwäche so ausgeprägt ist, dass die Arbeit des Herzens nicht mehr ausreicht, den Menschen am Leben zu erhalten. Über eine kontinuierlich am Körper zu tragende Batterie wird dann die Pumpe am Laufen gehalten. Bernhard Wendel trägt nun schon seit März diesen Jahres ein solches System durch sein Leben. Und in dieser Folge erzählt der begeisterte Theatermensch von seinen Erfahrungen, um anderen vielleicht auch Mut zu machen, dass das Leben zwar manchmal überraschende Stücke schreibt, man improvisieren muss und es am Ende auch anders wird, aber doch irgendwie gut. Und damit, hallo, ich begrüße Sie ganz,
hallo,
ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind in der Deutschen
Herzstiftung. Vielen Dank für die Einladung.
Das ist immer was Besonderes, wenn jemand hier direkt bei uns im Haus ist. Mein Name ist übrigens Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung.
Bernhard Wendel, haben Sie ja schon gesagt, wie die Treppe.
Herr Wendel, Sie sind seit vielen Jahren und mit Leidenschaft erster Vorsitzender und Regisseur des Exiltheaters in Bruchsal. Deswegen auch der Hinweis auf die Theaterleidenschaft. Dieses Theater in Bruchsal ist ein Amateurtheater zum Mitmachen. Und da sind Sie ja natürlich auch schon bestimmt seit vielen Jahren Dramatik gewöhnt auf so einer Bühne. Wann haben Sie denn für sich gemerkt, dass es auch ein gesundheitliches Drama gibt, das sich da anbahnt, weil Ihr Herz einfach nicht mehr richtig mitspielen will?
Zum ersten Mal gemerkt habe ich das vor inzwischen 32 Jahren, weil ich da meinen ersten Herzinfarkt gehabt habe, mit 36 damals. Mhm. Den ersten von 3 in Folge und dann eine Bypass-Operation bekommen habe. In Freiburg war das damals in der Uniklinik, weil ein Freund von mir, Kardiologe, Dr. Matthias Redeker, hatte dort sein praktisches Jahr gemacht und der hat mich dann dahin geholt. So, und dann habe ich quasi 31 Jahre lang alles getan, um nicht zu merken oder merken zu lassen nach außen, dass da irgendwas ist. Gut, Bypässe, dann ist dann irgendwann mal der Brustkasten wieder zu und Ende, Haus vorbei.
Narbe ist zu.
So, ja. Dann ging es so vor circa 10 Jahren ging es los, dass die Rhythmusstörungen dazu gekommen sind. Und Dr. Redeker hat dann gesagt, wir implantieren prophylaktisch einen Defibrillator.
Das ist ja auch schon ein Schritt.
Ganz genau, der dann ein bisschen reguliert und so weiter. Das war auch ein ambulanter Eingriff. Schnitt, Kiste rein. Bisschen größer als eine Streichholzschachtel. Zunähen, Ende. Sich irgendwie daran gewöhnen, dass da oben links eine Kiste ist, gerade wenn man links dann auf der Seite schläft. Aber da gewöhnt man sich.
So ganz klein bisschen sieht man es unter der Haut, aber letztendlich.
Genau. So, und dieses Gerät hat letztes Jahr im März immer mehr Schwierigkeiten gemacht, so sehr, dass ein traditionelles Behandlungssystem mit Medikamente und so weiter nicht mehr ausreichend war, ne? Weil es hat immer öfter ausgelöst, das heißt geschockt.
Genau, und wer schon mal so einen Schock erlebt hat, weiß, das ist kein Spaß.
Ganz genau. Und die ersten 3 Mal war ich vorher bewusstlos, habe ich es gar nicht mitgekriegt. Und das war kurz und dann dachte ich mir, ist okay, ein bisschen schwindelig und jetzt geht's wieder. Und die letzten 2 Mal, bevor ich dann überwiesen wurde an die Uniklinik Heidelberg, das war dann doch so, dass es relativ dramatisch war. Ich habe es zwar auch wieder nicht gespürt, Aber ich saß im Auto auf dem Parkplatz von dem Supermarkt, wo ich eingekauft habe. Und mir ist kurz schwindelig geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich warte, bis vorbei ist. Und dann kann ich ja losfahren, weil ich zum Freund fahren wollte zum Abendessen. Dieses Warten für mich 10 Sekunden, real waren es 2 Minuten.
Okay.
Der Defi zeichnet ja auf. Mhm. Und dann bin ich zu Matthias Redeker gegangen, habe ihm gesagt, da war ein bisschen was Blödes.
Also immerhin hatten Sie ein gutes Gefühl, genau. Das lasse ich ja, mal lieber checken. Ja.
Das Tolle ist, dass ich jederzeit zum Dr. Redeker kommen kann. Und dann meinte der, da können wir nichts mehr richten. Ich soll nach Heidelberg zur Uniklinik. Weil die auch sämtliche Unterlagen von mir hatten. Und dann ging es los. Man hat erst wieder versucht, über Medikamente das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ich hatte viele ventrikulären Tachykardien, die ziemlich lebensbedrohlich waren. Und das wurden immer mehr. Und dann haben die irgendwann mal, hat es dann nachts tatsächlich geschockt bei Bewusstsein. Erst die erste Nacht einmal, die zweite Nacht drauf gleich zweimal. Und dann haben die irgendwann mal gesagt, okay, jetzt
das
ist Ende,
so nicht sein.
Geht nicht mehr, dann müssen wir was anderes machen. Und dann war eben die Option Kunstherz, also die Herzunterstützungsmaschine.
Sie haben ja dann doch einige Jahre mit Herzerkrankungen hinter sich gehabt. Erfolgreich erstmal, vielleicht auch
Jahre.
Ein bisschen verdrängt, weil alles erstmal gut repariert gewesen zu sein schien.
Genau.
Das heißt, Sie hatten mit 36 den ersten Herzinfarkt. An ein Kunstherz hätten Sie wahrscheinlich nie gedacht, dass das irgendwann mal in Folge des Herzinfarktes Thema
nicht.
Werden könnte.
Eigentlich nicht. Das Thema war, oder meine Strategie war, dass die Herzforschung und die Herzmedizin schneller voranschreitet als mein Verfall. Und wie gesagt, bei Dr. Redeker habe ich da einen guten Unterstützer gekriegt, der mir dann zwar immer wieder mal in den Hintern getreten hat, aber es ging ja. So. Und die letzten 2 Jahre habe ich doch überholt, sozusagen. Und deswegen musste das dann irgendwann rein. Also da ist kein Weg dran vorbeigeführt.
Aber das ist ja jetzt auch keine Entscheidung, die man mal so eben trifft. Also es ist ja doch eine relativ komplexe Angelegenheit. So ein Elwatz nennt man das, also bei Ihnen für das linke Herz, Herzunterstützungssystem dann zu implantieren, weil in der Regel, wenn das Unterstützungssystem drin ist, bleibt es drin. Also nur in ganz wenigen Fällen nutzt man das mal zu einer Überbrückung vielleicht, weil man weiß, das Herz kann sich erholen oder es gibt auch Fälle, wo dann auf eine Transplantation gewartet wird. Aber das war bei Ihnen auch gar kein Thema. Transplantation, sondern es hieß gleich, wir brauchen ein Kunstherz, dieses Pumpensystem und wahrscheinlich auch relativ dringlich.
Das ging dann relativ zügig. In 3 Wochen waren dann sämtliche Untersuchungen dann abgehakt und gemacht. Bis dahin hat man den Defibrillator ein bisschen ruhiger gestellt, die Reizschwelle ein bisschen gesenkt, damit er nicht dann sofort. Und da war ich dann auf der Überwachungsstation in Heidelberg, die Herzüberwachungsstation. Und dann kamen irgendwann mal Menschen von der Koordinationsstelle des Kunstherzes und haben gesagt, so, das hier ist ein Kunstherz und das wird dann so passieren und dann so und so und so. Ich habe mir dann gedacht, wie Kunstherz, Moment, langsam. Also ich dachte, ich bin da irgendwie ein bisschen ambulant, stationär. Und dann repariert man das wieder, so wie früher auch. Und dann kann ich wieder nach Hause. Ne? Und das war aber dann gar nicht so, ne? Weil das dann eigentlich immer dramatischer wurde. Und dann war an dem Tag, wo ich eigentlich nach Sizilien fliegen wollte, war dann meine Operation. Wollte dort meinen Geburtstag letztes Jahr im Mai dann feiern. Und da war ich dann zum ersten Mal wieder so klar. Und dann kamen natürlich meine ganzen Theaterkollegen, das heißt viele, kamen dann und haben so ein Defilé gemacht an der Intensivstation. Das war richtig schön, weil die Krankenpflegerin dann immer, Herr Wendel, da draußen ist Herr so und so, Frau so und so, dürfen die rein? Das war dann zuerst mal, ja. weil es war schon ein bisschen Katastrophentourismus, okay, was da so vom Zaun gebrochen ist.
Also auch das Gefühl, das ist Abschiedsbesuch unter Umständen? Oder?
Nein. Es gab Situationen, wo das doch wirklich sehr dramatisch wurde und ich mir gedacht habe, okay, das war's jetzt. Hm. Also ich habe mir das irgendwie spektakulärer vorgestellt, mein Abgang. Mhm.
Also dass das Herz auch einfach mal so schlapp macht, war jetzt genau, nicht so im Plan. Und,
goldig war dann auch, weil das immer, das heißt nicht goldig, aber war schon der Stoff, aus dem man Theater macht. Es war ein einziges Auf und Ab. Ne? Also ganz hoch und ganz tief. Die Amplitude war sehr hoch. Mhm. Und ein Freund war am Tag davor da, hat meiner Freundin, einer Freundin mit ihrem Mann dann gesagt, dem geht's wunderbar, du siehst überhaupt nicht, dass da irgendwas ist. Und genau als sie gekommen sind, kurz davor, war Absturz. Und ich lag wie ein Schluck Wasser im Bett und habe dann sogar Artikulationsschwierigkeiten bekommen. Und das war so wirklich ein einziges Auf und Ab, bis halt eben zu dem Moment, wo dann wirklich implantiert wurde. Und es ist so ein bisschen parallel gelaufen. Ich habe das nicht entschieden, okay, machen wir. Ich habe natürlich unterschrieben,
ja, klar, logisch. Macht man nicht ohne Patienten.
Genau das. Und dann dachte ich mir, ich kann es nicht ändern. Es wird wohl so sein müssen. Weil ich auch absolutes Vertrauen in die Ärzte gehabt habe. Mhm. Und natürlich im Vorfeld auch in meinen Kardiologen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, habe ich erlebt in der Überwachungsstation, dann wären viele Sachen ganz anders gelaufen. Und wahrscheinlich würde ich heute das Interview nicht machen können. Mhm. Weil die Alternative dazu wäre null, gar nichts.
Schlechte Alternative.
Und das wollte ich dann doch nicht. Mhm. Und deswegen, Macht.
Aber es war dann sehr hilfreich, dass Sie quasi immer als Backup Ihren Bekannten hatten, den Kardiologen, den Sie auch alles fragen konnten rundherum, weil wahrscheinlich nur im reinen Klinik-Setting, man weiß es ja einfach, es ist wenig Zeit, intensiv auf den Patienten, seine Bedürfnisse, seine Ängste einzugehen.
Gerade in der Überwachungsstation in Heidelberg an der Uniklinik, das war schon unglaublich beeindruckend, wie die fast eine 1:1 Versorgung gemacht haben, also was die Pfleger betraf, was die Ärzte betraf, vielleicht 1:2.
Okay.
Also wenn da irgendwas war, sofort war jemand da. Das war richtig, richtig gut und beruhigend vor allem auch, ja. Weil so ein Eingriff, ich hatte ja schon mal das Vergnügen, in Anführungsstrichen.
Naja, noch keinen kleinen mit einer Bypass-Operation, genau.
So ein Eingriff, der macht was mit einem. Und ans Herz, Sitz der Seele oder was auch immer, da geht's dann schon in die Innereien. Es ist heftig. Und deswegen, das muss man wollen, wenn man weiß, wie es läuft. Weil damals vor 31 Jahren, das waren irrwitzige Schmerzen, 6 Wochen lang. Sechs Wochen lang quasi stillliegen, nichts machen, warten, bis das einigermaßen verheilt ist, dieser Schnitt, weil ja da die Rippen auseinander, im Sternum aufgesägt wird. Heute, also ich war 2 Tage nach der Operation, war ich bereits, 3 Tage nach der Operation, war ich bereits im Bett gesessen. Also man verfolgt heute eine ganz andere Strategie als damals, nicht schon, sondern gleich belasten.
Ja, versuchen gleich,
Was nicht schlecht war, ganz und gar nicht, weil es auch so den Heilungsprozess unglaublich beschleunigt hat.
Mhm. Hatten Sie im Vorfeld sehr viele Untersuchungen über sich ergehen lassen müssen oder auch mal tatsächlich die Funktionsweise von so einem Gerät gezeigt bekommen? Also wahrscheinlich hat man vorher oder hatten Sie auch keine Vorstellung, wie so ein Gerät eigentlich dann aussieht, was jetzt künftig Ihr Herz weiter am Laufen halten soll und was Sie dann an Gerätschaft auch kontinuierlich mit sich rumtragen müssen. Nämlich eben die Batterien, damit das Gerät auch nicht aus dem Takt gerät.
Es waren extrem viele Untersuchungen. weil nach der Implantation wird man dann unter Vakuumar gestellt. Mhm. Und da ist natürlich ganz schwierig, dann wenn irgendeine andere Operation oder sonst irgendwas zu machen, weil eben dieser Blutverdünner ganz schwierig zu stoppen ist.
Naja, genau, er muss erstmal sorgfältig eingestellt werden.
Genau. Und deswegen hat man so ziemlich alle Untersuchungen gemacht, die möglicherweise eine Operation hinter sich ziehen würden. Zum Beispiel Zahnuntersuchungen, Magen, Darm und so weiter und so weiter. Mhm. Ja, alles das.
Also vom Kopf auf die Füße gestellt worden. Ja,
2 Wochen lang hat man das Innere nach außen gekrampelt und wieder zurück. Und da ging es auch wieder runter und drauf und es war unglaublich. Und dann, wie gesagt, kam eben einer von der Implantationstruppe und meinte so, das ist das Kunstherz, das machen wir so rein. Da geht's Blut rein, wird angesaugt, das Ding dreht sich in der Mitte, ist eine Pumpe und auf der anderen Seite wird's raus gedrückt. Der hat mir dann Dinge erklärt. Und das da drin ist schon nicht klein. Wie soll das da reinpassen? Der ist eh schon voll, ne? Durch den Defi. Und das ist so, man muss sich das vorstellen wie so eine kleine Handgranate, also die Größe oder ein größeres Ei.
Sind so
anfänglich
7 Zentimeter, 10 Zentimeter sind das etwa.
Anfänglich habe ich dann immer gesagt, das ist meine Gartenteichpumpe, also wie ein Springbrunnen. Im Prinzip muss man sich das mal so vorstellen. Ne? Drückt an einer Seite raus, auf der anderen saugt's. Ich habe das gar nicht so irgendwie an mich rankommen lassen. So, oh Gott, wie schlimm und so weiter. Wenn es sein muss, dann muss es sein und irgendwie wird es gehen. Ich bin ja nicht der Erste. Ja. Die haben da schon Erfahrung. Und da war es drin und es war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem, weil ich ja diese Stromversorgung...
Mhm. In dieser Tasche, die man immer mit sich Ding führen dann, muss. Genau. Wie so ein kleines schwarzes Handtäschchen. Mit Kabel, ja, was rausführt?
Es ist extrem gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Weil, wie gesagt, die Alternative wäre null und das will ich nicht. Ja? Das Ding kann man leider nicht ablegen, weil das einfach hier
rein geht so in den Körper,
in den Bauch, genau, das ist an der Leber vorbei, in der Lunge rum, zum Herz.
Genau. Dann ist das nennt sich so harmlos Driveline, aber ja, das ist tatsächlich...
Ja.
Die Dauerverbindung zu ihrer Pumpe im Herzen, die
ist selbst wenn man ja, selbst wenn man auf die Toilette geht, das Ding ist dabei. Oder wenn man irgendwo sitzt, holt man
nicht ganz leicht. Also, sie schleppen dann quasi immer 2-2,5 Kilo kontinuierlich mit dieser Batterie.
Mein Bauch ist schwerer. also das ist das kein Drama. Die 2,5 Kilo. Schlimm ist, dass ich es am Anfang immer wieder vergessen habe. Weil
vergessen
es gibt doch es gibt Automatismen, wenn man irgendwo sitzt und aufsteht und kurz was holen will, dann steht man auf und aua. Dann, wenn ich das Ding vergesse umzuhängen, dann bleibt es halt liegen und dann reißt es hier dran und das ist gar nicht gut.
Okay.
So, und gleich am Anfang, als ich zu Hause war und da wieder selber für mich gesorgt habe, da habe ich an der einen Seite in der Küche habe ich Gemüse geschnippelt, auf der anderen Seite, 90 Grad, stand die Pfanne, wo ich das Gemüse dann reinmachen wollte. Und ich hatte vorher, weil das einfach lästig war, die Tasche rechts vom Gemüse hingelegt, drehe mich rum zur Pfanne und das Ding, bumm, fliegt dieses Ding wieder runter und da hat sich dann tatsächlich auch ein bisschen entzündet. Also man muss sich dran gewöhnen und ich finde, es geht.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Das ist auch schon mal gut zu hören mit allen Umstellungsschwierigkeiten, die es so ist. Gerade wahrscheinlich, ja, vielleicht als Frau nimmt man Handtäschchen eher überall mit, aber vielleicht ist das dann auch mal eine zusätzliche Hürde auf einmal. Ja. Mhm. Und einfach dieses Müssen. Es gibt kein Weg dran vorbei.
Das ist das nächste Müssen. Anfänglich musste ich noch. Inzwischen mache ich es einfach, weil ich es will. Also es ist genauso ein Automatismus geworden wie ganz früher. Da habe ich geraucht, ins Auto einsteigen, Zigarette drehen, anzünden, losfahren. Ja,
sind Sie nicht das der sind Automatismen, Einzige, der das macht.
Ja. Und seit jetzt fast einem Jahr rauche ich nicht mehr. Aber die Tasche umhängen, auch wenn ich nachts tatsächlich mal raus muss, dann muss ich natürlich erst meine Zierpappmaske wegmachen, dann die Tasche nehmen und dann und so weiter. Jo, das Ding liegt ständig bei mir. Also ist quasi wie eine Frau.
Gehört nur, einfach inzwischen zum Leben dazu.
Ganz genau.
Aber das Leben ist immerhin da. Ist Ihnen etwas aus der Zeit der Operation oder rund um die Operation besonders in Erinnerung geblieben? Sie sagen, das war irgendwie besonders eindrücklich, bewegend.
Zwei Stellen davor, also eine davor und eine danach, die sind mir doch sehr zu Herzen gegangen. Für die Magen-Darm-Spiegelung muss natürlich erstmal alles raus. Schlimm war der Tag danach, weil durch das abführende Zeug sind natürlich sämtliche Blutsalze, Mineralien mit rausgeschwemmt worden. Es war eben Delirium zum einen. Ich habe zwar anfänglich noch ein bisschen umschreiben können, scheiße, wie heißt das? Und dann so ein bisschen umschreiben, aber dann ging das dann auch nicht mehr. Und das Schöne an diesem ganzen Ding war, dass abends der Stationsarzt, ein Freund von meinem Kardiologen, dann gekommen ist und gesagt hat, ja, dann machen wir dann das nächste Mal ein kaltes Bier. Wir haben ja was hier im Kühlschrank stehen, weil das isotonisch sei.
Okay.
Und dann dachte ich, jetzt, geil.
Das hättet ihr auch schon vorher sagen können.
Der erste Arzt, der mir sozusagen ein kaltes Bier verschreibt, ja, das macht er auch immer prophylaktisch, wenn er Sport macht und dann natürlich viel schwitzt und so auch Mineralien rausgehen, dann trinkt er prophylaktisch. So, und das hat dann die Runde gemacht und dann war irgendwann mal die Operation und ich bin dann tatsächlich an meinem Geburtstag wieder so zum ersten Mal bei mir gewesen, richtig bewusst und so weiter. Dann, wie gesagt, diese Krankenpflegerin, darf der die rein? Und dann kam mein Freund dann und der steht dann so in der Tür, im Türrahmen und guckt zu mir und ich frage ihn, wie geht's dir denn? Mhm. Ich nehme an, dass er sich den Podcast nicht anguckt, deswegen kann ich jetzt petzen. Er ist schon ziemlich oft ein relativer Eisschrank, emotional, ne? Und als ich ihn als erstes gefragt habe, wie geht's dir denn, war da natürlich Dammbruch bei dem Zuge. Das habe ich noch nie so erlebt. Das hat mich doch ziemlich bewegt. Und dann hat er mir zum Geburtstag ein Foto mitgebracht, so eine Luftaufnahme von Catania. Wenn du schon nicht nach Sizilien, Catania kannst, dann bring ich es dir hierher.
Ach, wie schön.
Das eben. So, und dann kam peu à peu der Aufbau, mobilisieren. Mhm. Und ja, es war,
es ging dann,
es war spannend. Ne? Vor allem, weil
für Schrittchen ging es dann voran. Also.
Es war schon um 180 Grad quasi gedreht, vorher, nachher. Und ich habe noch auf der Intensivstation gemerkt, dass da einiges ganz anders läuft. Also diese permanenten Rhythmusstörungen, die waren quasi gar nicht mehr da. Ja, und dann war noch die Anschlussheilbehandlung. Wahrscheinlich dort, wenn nicht gar am Ende vom Krankenhaus, habe ich mir dann einen Keim eingefangen, genau an dieser Treiflein.
Okay, ja, eine der kritischen Stellen, ja.
Und natürlich barock, wie ich bin, nicht kleckern, klotzen, gleich Pseudomonas, multiresistent. Das heißt, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich das wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens haben werde. Das heißt, täglichen Verbandswechsel. Das Ding altert grünlich. Daran erkennt man diesen Pseudomonas aeruginosa. Es ist lästig. Es ist deswegen lästig, weil ich den Verband noch nicht selber wechseln kann. Und da muss der Pflegedienst kommen. Und dass mein Leben jetzt vom Dienstplan des Pflegedienstes getaktet, rhythmisiert wird. Da muss ich mich erst dran gewöhnen.
Mhm. Ja, das ist eine Form von Einschränkung, mit der man wahrscheinlich so wirklich nicht gerechnet hat und nochmal anders ins normale Leben eingreift. Glaubt man manchmal gar nicht, aber das sind dann die Kleinigkeiten, die auf einmal das Leben anders machen. Und trotzdem wirken sehr, sehr motiviert, stehen nach wie vor mitten im Leben. Gab es denn etwas oder jemanden, der Sie in dieser ganzen Phase so begleitet hat, dass Sie dass Sie da besondere Unterstützung oder Halt erlebt haben?
Mhm. Es gab eine Gruppe, die dann auch eine WhatsApp-Gruppe gemacht haben, die hieß Operation Bernhard. Ich habe denen dann erklärt, Operation Walküre, da sind sämtliche Attentäter gestorben. Also wenn wir jetzt nicht wollen, entstanden ist diese Gruppe daraus, dass nach 10, 12 Wochen Krankenhausernährung ich dann einfach gestreikt habe. Ich mag's nicht mehr. So, dann haben wir gesagt, okay,
schon
gut.
Lange durchgehalten.
Ja. Es gibt einen Aufenthaltsraum, aber es ist doch so, wir bringen dir abends was zu essen. So, und dann haben diese in der WhatsApp-Gruppe, wer bringt wann was, und so weiter, so indisch, italienisch, griechisch, es war alles dabei, ne? Und in dem Aufenthaltsraum, ich war ja mobil, da war dann immer so eine kleine Party, in Anführungsstrichen, ne? Bis zu dem Moment, dass dein Freund gesagt, darfst du eigentlich Wein trinken? Da bringe ich doch zur Pizza, sag ich mal, Rotwein mit. Ne? Das habe ich dann auch in Erfahrung gebracht. Ich darf in Maßen trinken. Aber niemand von den Ärzten hat mir gesagt, ob mit Doppel-S oder Schaf-S.
Okay, das müssen Sie selber herausfinden.
Gut, ich trinke da eh nicht bis zur Trunkenheit. Ja, und die haben natürlich alles gemacht. Die haben dann Wäsche mitgenommen, zu mir nach Hause gebracht. Ein Freund aus dem Theater, griechischen Ursprungs, der hat dann auch Homesitting gemacht bei mir und meine vielen Pflanzen versorgt. Einmal dabei die ganze Wohnung unter Wasser gesetzt. Aber es hat funktioniert, mehr oder weniger, ja. Und es war verlässlich und es war toll. Und vor allem, weil sich diese Strategie, ich bleib nicht im Bett liegen, in der Station rumgesprochen hat. Ich war nicht bettlägerig. Im Gegenteil, ja, ich musste mich ja mobilisieren. Und dann habe ich ich bleib da nicht in diesem Zimmer. Es gibt nichts Hässlicheres als Krankenhauszimmer.
Gibt es trotzdem, vielleicht rückblickend betrachtet, irgendwas in Ihrer Lebensgeschichte mit eben den ganz verschiedenen Phasen Ihrer Herzerkrankung, was Sie wie bei einem Theaterstück gerne nochmal umschreiben würden?
Mit Sicherheit, ja. Und ich sage das nicht, weil ich ganz genau weiß, dass Dr. Redeker das anhören wird oder ansehen. Aus der jetzigen Erfahrung hätte ich wahrscheinlich schon beim ersten Mal aufgehört zu rauchen. Aber ich habe, wie ich 31 Jahre lang, so ziemlich alles dafür getan, dass ich da gelandet bin, wo ich jetzt dann auch gelandet war. Und zum Glück nochmal durchstarten konnte. Es gibt noch einen anderen Faktor, das ist das Cholesterin. Aber da bin ich familiär bedingte Hypercholesterinämie. Das heißt, selbst mit Therapie und Medikation und so weiter, Maximalmedikation, ich kriege ein bestimmtes Level, kriege ich eigentlich nicht unter Boden.
Das war wahrscheinlich auch ein wichtiger Risikofaktor für diesen doch sehr frühen Herzinfarkt.
Ja, und das war halt eben auch einer der drei Risikofaktoren beim ersten Mal. Diese Hypercholesterinämie. Cholesterin tut nicht weh. Das spürt man erst dann, wenn es zu spät ist. Und ziemlicher Stress in der Schule. Ich war Zweigstellenleiter von Siebten Kunstschule. Plus Rauchen, plus ziemlich exzessives Leben. Das war alles. Also Rauchen war mit Sicherheit dann nochmal ein Faktor, den man sich hätte schenken können, wäre ein Drittel weniger gewesen.
Vielen Dank für diesen, sagen wir schon mal, ersten Teil des Gesprächs, denn das darf ich ankündigen. Wir haben abgemacht, dass wir auch nochmal eine Fortsetzung machen. Also erstmal, Herr Wendel, vielen Dank für das spannende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was können wir mitnehmen? Wenn Sie nur neugierig geworden sind, wie die Geschichte von Bernhard Wendl nach der Implantation des Herzunterstützungssystems weiterging, was er jetzt macht heute, wie man tatsächlich mit so einem Gerät umgehen kann, Vorteile, Nachteile, das hören Sie gerne in der nächsten Podcast-Folge in 14 Tagen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Für heute sage ich Tschüss und bleiben Sie gesund.
Ich habe nichts anderes vor. Vielen Dank.